Deutschlandfunk Kultur heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Szefanowske. Weiße Sterne auf einem blauen Andreaskreuz und das Ganze auf rotem Grund. So sieht sie aus, die Südstaatenflagge, ein Symbol der einstigen Sklavenhalterstaaten. Dieses Symbol soll jetzt auch auf der Fahne von Mississippi verschwinden und damit auf der letzten Fahne eines US-Bundesstaats. Im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung werden zurzeit Symbole und Namen verändert und Statuen werden gestürzt, nicht nur in den USA. Doch warum stellt man Helden eigentlich überhaupt auf Sockel, wo sie doch immer Menschen bleiben? Mehr dazu gleich in dieser Sendung. Außerdem berichten wir über die Pläne des Bundes, das Gebäude des Museums Hamburger Bahnhof in Berlin zu kaufen. Was bedeutet Corona für die Demokratie? Das war ein Thema einer Berliner Diskussion. Und wir berichten über ein Theaterevent in Paderborn. Dem Kolumbus in Boston fehlt der Kopf. Vor dem Weißen Haus in Washington müssen Aktivisten von der Polizei daran gehindert werden, das Denkmal des ehemaligen US-Präsidenten Andrew Jackson zu stürzen. An vielen Orten der Welt werden also zurzeit Statuen vom Sockel geholt, Denkmäler von Sklavenhändlern, Missionaren und Kolonialherren geschleift. Ein Bildersturm im Zuge der Demonstrationen gegen Rassismus. Diskutiert wird jetzt auch über historische Persönlichkeiten, die bisher als Helden galten. Sir Winston Churchill zum Beispiel, der ja Hitler bekämpft hat. Der Philosoph Dieter Thome plädiert in seinem Buch »Warum Demokratien Helden brauchen« für einen zeitgemäßen Heroismus. Und ich habe ihn gefragt, ob wir denn Helden wie Churchill überhaupt noch brauchen.
Ja, wir brauchen auf jeden Fall Helden. Helden sind Identifikationspunkte, an denen wir uns ausrichten, aber die natürlich auch umstritten sind. Das heißt, des einen Held ist des anderen Unhold. Der Streit, der jetzt geführt wird, den sehe ich insofern als fruchtbar, als dabei eben immer auch ein Selbstbild der Gesellschaft, nicht nur ein Vorbild für die Gesellschaft, sondern auch ein Selbstbild der Gesellschaft geschaffen wird. Deshalb ist es gut, wenn wir uns auch an Personen reiben können. Dann entsteht Wärme, da entsteht zum Teil auch Aggression. Was jetzt ganz konkret die Denkmalstürze betrifft, muss ich sagen, dass ich deshalb eigentlich auch psychologisch verständlich finde, dass das gemacht wird, aber politisch letzten Endes für falsch. Und zwar, weil damit so eine Art Reinlichkeitswahn herrscht. Also man will praktisch die Geschichte säubern von allem, was da vielleicht verdächtig ist. Dann bleibt bloß natürlich nicht mehr viel übrig oder eigentlich gar nichts. Ich glaube, dass es besser ist, wenn man sich an die Geschichte erinnert und um die Geschichte streitet, als dass man so tut, als gäbe es keine. Und wenn alle Denkmäler verschwinden, denn letzten Endes findet man immer irgendwas, dann entsteht praktisch so eine Art vergangenheitsloser Raum und wir können uns auf die Schulter klopfen und sagen, wir sind jetzt darüber hinaus. Das sind wir aber nicht.
Gemeinsam ist diesen Helden ja, dass sie Menschen sind und eben keine Heiligen. Warum brauchen wir denn in einer Demokratie trotzdem Helden, wenn wir sie dann, sobald die Schattenseiten bekannt werden, wieder vom Sockel stoßen müssen?
Wir können uns ja leicht mal vorstellen, was passiert, wenn überhaupt solche Figuren, die einem irgendwie größer vorkommen, als man selbst, verschwinden würden. Dann würden wir mit unseren kleinen Selbsten um uns selbst kreisen und hätten eigentlich nicht mehr diese Möglichkeit zu überlegen, wie man noch über sich hinauswachsen kann. Über sich hinauszuwachsen ist zwar organisch, biologisch ziemlich kompliziert, aber doch eine sehr verführerische Vorstellung. Wenn man über sich hinauswachsen will, dann muss man aber auch überhaupt, so wie das auch Kinder und Jugendliche haben, Figuren haben, an denen irgendwie beweisbar, demonstrierbar ist, ja, ja, da geht noch mehr. Und deshalb glaube ich, dass Helden durchaus eine produktive Funktion auch in einer Demokratie spielen können.
Aber sollte man Menschen dann überhaupt auf Sockel stellen? Also sind solche Heldenstatuen, wie sie zurzeit gestürzt werden, als Zeichen der Heldenverehrung noch zeitgemäß?
Es gibt einen schwarzen amerikanischen Künstler, Titus Kaffar, der wahnsinnig interessante Sachen genau zu diesem Thema gemacht hat, Kunstwerke, Debattenbeiträge. Und der sagt, wenn er vor der Entscheidung steht, sollen wir die Denkmäler jetzt zum Beispiel der Südstaatengeneräle abreißen oder nicht, dann würde er sagen, man sollte sie abreißen. Aber eigentlich hält er das für die zweitbeste Lösung. Die beste Lösung aus seiner Sicht ist, dass die auf ihrem Sockel bleiben, aber ergänzt werden, kontextualisiert werden, vielleicht auch konterkariert werden durch Dinge, durch Kunstwerke, die dann an die Schattenseiten dieser Figur erinnern. Das heißt, wenn man die Helden auf dem Sockel lässt, heißt es ja nicht, dass man ihnen Autorität gewährt. Aber sie bleiben Bezugspunkte. Oft werden sie ja achtlos umgangen auf der Straße. Oft weiß man gar nicht, wer da oben steht. Aber wenn die jetzt weg wären, dann würde man letzten Endes so tun, als gäbe es praktisch diesen Teil der Geschichte nicht. Leute auf Sockel zu stellen, ist keine Entscheidung für die Ewigkeit, sondern eine Einladung zur Identifikation, aber auch eine Einladung zur Auseinandersetzung.
Ich stelle mir nur gerade vor, wenn jetzt jemand vorschlagen würde, Greta Thunberg auf den Sockel zu stellen, als eine zeitgenössische Heldin oder Carola Rakete. Das würde ja nicht lange dauern, dann würden die ersten Schmierereien dort stattfinden, oder?
Ja, es wäre auch falsch, die jetzt auf den Sockel zu stellen. Jemand hat vorgeschlagen, einen Südstaatengeneral in den USA abzuräumen und dann Dolly Parton, die Country-Ikone, stattdessen draufzustellen. Die Figuren, die zu Helden taugen, die sind auch immer so ein bisschen durch die Wetter der Zeit gegerbt worden, gewissermaßen. Also man wird nicht zu Lebzeiten zum Helden erklärt und das ist auch immer gefährlich, wenn man auf solche Moden aufspringt. Deshalb finde ich diese Vorschläge mit Dolly Parton oder auch Greta Thunberg eben ziemlich abwegig. Das heißt, es ist so, dass wir einerseits die lebendige aktuelle Auseinandersetzung haben, andererseits haben wir natürlich aber auch so Figuren wie Mandela. Nehmen Sie den. Der Mann hat einige Schwachstellen, einige dunkle Seiten. Aber was heißt es? Sollen wir dann deshalb darauf verzichten, ihn zum Beispiel auf den Sockel zu heben? Sollen wir da so eine Art Reinlichkeitspolizei machen, wo wir alles screenen und dann brechen uns am Schluss all diese Figuren weg? Und das gilt für Martin Luther King, Mandela, im Zweifelsfall sogar für Mahatma Gandhi. Also das heißt, ich würde dazu einladen, tatsächlich nicht in Helden die unfehlbaren, gottgleichen Heiligen zu sehen, sondern Menschen, die auch ihre Schwächen haben, die aber trotzdem von uns dafür bewundert werden können, was sie getan haben.
Das war der Philosoph Dieter Thome über Heldenkult in unserer Demokratie und Denkmalstürze. Der Hamburger Bahnhof in Berlin, das ist eines der größten Museen für Gegenwartskunst weltweit, vergleichbar etwa mit der Tate Modern in London. Ein Museum, das im vergangenen Jahr zum Beispiel Schlagzeilen gemacht hat mit einer Ausstellung über Emil Nolde und seine Haltung zum Nationalsozialismus. Die Ausstellung löste eine öffentliche Debatte über den Künstler aus, im Zuge derer sich die Bundeskanzlerin dann auch entschieden hat, zwei Nolde-Bilder aus ihrem Arbeitszimmer zu entfernen. Dieses Museum ist jetzt offenbar in Gefahr. Das Haus gehört nämlich nicht Berlin, sondern einem österreichischen Immobilienkonzern, der schon die benachbarten Rieghallen abreißen lassen möchte. Das hatte für Berlin den Verlust der Flick-Sammlung zur Folge. Und gestern wurde nun gemeldet, dass der Bund das Gebäude des Hamburger Bahnhofs kaufen möchte. Frage an meinen Kollegen Carsten Probst in Berlin. Warum jetzt diese Entscheidung? Also was war der Auslöser, dass man beim Bund gesagt hat, der Immobilienkonzern, der darf jetzt nicht der Besitzer dieses Gebäudes bleiben?
Ja, Frau Schäfer-Noske, mir stellt sich dieses Vorhaben so dar, dass der Bund hier gewissermaßen Opfer seines eigenen Erfolges zu werden droht. Also der Bund hat seinerzeit selber lange Zeit die wirtschaftliche Entwicklung dieses ganzen Areals, auf dem auch der Hamburger Bahnhof steht, in einer Art Kooperation sogar mit der Firma CA Immo von Kunst und Kultur, mithilfe auch von Kunst und Kultur aktiv vorangetrieben. Diese Firma CA Immo ist jetzt der jetzige Eigentümer und in den Nullerjahren war dieses Projekt unter dem Namen Kunstcampus bekannt, gehörte zum sogenannten Stadtumbau West, womit man eben nach den Jahren der Investition in die Ostteile Berlins nun ja den quasi vernachlässigten Westteil der Stadt sich auch wieder zuwenden wollte. Und ja, zu diesem neuen Kunstcampus auf dem Areal an der Heidestraße, das bis dahin so vorwiegend ein riesiger Containerabladeplatz war, gehörten eben nicht nur der Hamburger Bahnhof und die Rieghallen, eine Halle, in der die Flick Collection mittlerweile aufbewahrt wurde, sondern auch die sogenannte Halle am Wasser als neuer Galeriestandort. Mit Fördergeldern wurde dann auch noch eine Promenade am angrenzenden Wasserlauf errichtet. Es gab neue Zufahrtswege und der Vorplatz sollte öffentlich bespielt werden können. Also die bundeseigene Immobiliengesellschaft Vivico Real Estate, der Hamburger Bahnhof damals gehörte, wurde dann an die CA Immo verkauft und seitdem ist der Hamburger Bahnhof eben nur noch Mieter. Ja, und seit einiger Zeit muss man eben konstatieren, der Plan, mit der Ansiedlung von Kultur eben neue Investoren für dieses riesige Areal anzulocken, der hat hier offenkundig einen derartigen Boom ausgelöst, dass die Kultur nun offenkundig selbst nicht mehr gebraucht wird, weil der Bodenwert so massiv gestiegen ist. Und diese klassische Gentrifizierungsfalle bedroht jetzt letzten Endes eben auch den Hamburger Bahnhof, nachdem die Halle am Wasser und die Riekhallen ja sozusagen dieser Entwicklung schon zum Opfer gefallen sind. Und da möchte die Bundesregierung nun lieber vorbauen.
Das Ganze ist ja ein Rückkauf, denn 2004, da hat der Bund ja noch das gesamte Areal mit den umliegenden Bahnflächen verkauft. Und in den 90er Jahren, da hatte die Stadt Berlin das verfallene Gebäude des Hamburger Bahnhofs ja sogar noch aufwendig renovieren lassen. Aber dann hat sie ihr Vorkaufsrecht nicht wahrgenommen. Warum war das so?
Ja, diese Entwicklung im Rahmen des Stadtumbaus West, die ich ja eben geschildert habe, die stammt ja aus der Mitte der Nullerjahre. Damals sah es also in dieser Gegend außerordentlich mau aus. Frau Schäfer-Noske, Vivico wurde 2008, 2009 an CR Immo verkauft, also auf dem Höhepunkt der Immobilienkrise auch. Wahrscheinlich rechnete damals beim Bund keiner mehr mit so einer Explosion der Nachfrage, wie sie jetzt auf diesem Areal entstanden ist. Ich weiß noch, dass es damals schon Nachfragen an die staatlichen Museen gab. Warum man mit CA Immonet jetzt nicht wenigstens einen unbefristeten Mietvertrag aushandelt, der nicht einfach innerhalb eines halben Jahres zu kündigen wäre. Und damals hieß es dann einfach sinngemäß, wir sehen überhaupt keine Gefährdung, weil wir keine sehen.
Was passiert denn jetzt, wenn der Rückkauf nicht gelingt?
Ja, theoretisch könnte die CA Immo den Mietvertrag kündigen und den Hamburger Bahnhof dann verkaufen. Dann müsste die Kunst eventuell ausziehen. Halte ich allerdings nicht für sehr wahrscheinlich, muss ich sagen. Schon deshalb, weil die CA Immo eben langjähriger Kooperationspartner der damaligen Vivico und in der Entwicklung auch des Areals war. Also beiden wird es sicherlich um eine Einigung im Sinne des Kunststandortes gehen. Aber ärgerlich ist aus Sicht des Bundes natürlich und damit auch der Steuerzahler, dass der Preis für den Hamburger Bahnhof jetzt natürlich exorbitant viel höher liegt als 2008 oder 2009. Allerdings hat, wie gesagt, wahrscheinlich auch wirklich niemand eine solch explosive Entwicklung damals in diesem Areal vorhersehen können.
Und was wird dann aus dem Areal im Gebäude werden?
Also der Kunstcampus ist Geschichte. Der Hamburger Bahnhof wäre sozusagen der letzte Rest, der davon noch übrig ist. Eigentlich soll der ja auch renoviert und erweitert werden. Das ist jetzt der Plan. Aber Voraussetzung dafür ist, dass die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben den Rückkauf jetzt also erfolgreich hinbekommt. Was ich angesichts der rasanten Veränderung in diesem sogenannten Europaviertel jetzt fürchte, ist, dass der Hamburger Bahnhof künftig nur noch wie so ein Entree, so ein besseres Foyer für diese Business City hinten dran fungiert, wo man dann sozusagen zum kunstgarnierten Business Lounge sich treffen würde.
Vielen Dank, Carsten Probst, war das über die Pläne des Bundes, das Gebäude des Museums Hamburger Bahnhof zurückzukaufen. Wer sein Theater nach dem Corona-Shutdown nochmal öffnen wollte vor der Sommerpause, der musste sich das gut überlegen. Denn im Zuschauerraum wie auf der Bühne gelten ja noch die Abstandsregeln, das heißt nur bestimmte Stücke und ganz wenig Publikum. Umstände, die meisten Bühnen dann doch eher abgeschreckt haben. Manche ließen sich aber doch auch was Besonderes einfallen, zum Beispiel Göttingen mit einem Drive-In-Theater in der Tiefgarage. Und in Paderborn konnte man jetzt gemeinsam mit den Schauspielerinnen und Schauspielern eine unbekannte Raumstation besuchen, eine außergewöhnliche Reise mit begrenzten Plätzen. Als Vorlage diente dem Theater eine Erzählung des britischen Science-Fiction-Autors J.G. Ballard, ein Autor, der fasziniert war vom Weltuntergang. Stefan Keim.
Das Publikum betritt das Theater durch eine Schiebetür auf der Rückseite. Der Raum ist voller Nebel. 6 Leute, mehr dürfen nicht dabei sein, zwängen sich am Transportauto des Theaters vorbei. Dahinter stehen gut gefüllte Müllcontainer. Ein Mann im weißen Astronautenanzug klettert aus dem Auto.
Lagebericht 1. Nur mit beträchtlichem Glück ist es uns gelungen, auf dieser unbekannten Raumstation notzulanden. Niemand wurde dabei verletzt. Wir sind froh, die Station knapp vor einer über uns hereinbrechenden Katastrophe entdeckt zu haben.
Das Publikum folgt dem Raumfahrer ins Innere des Theaters. Die Wände sind mit Glitzerpapier verkleidet, was an billige Science-Fiction-Filme aus den 50er Jahren erinnert. Aus Boxen dröhnen Klänge, die einer der beiden Schauspieler Alexander Wills gestaltet hat. Die Geräte des notgelandeten Raumschiffs funktionieren nicht mehr. Im nächsten Raum tritt ein zweiter Astronaut hinter den ersten, ein Schatten, ein Doppelgänger. Sie begeben sich immer weiter in die Raumstation hinein, die früher eine Anlaufstation für Unmengen von Reisenden gewesen sein muss. Die Schauspieler beschreiben riesige menschenleere Räume voller Stühle und Tische, hinter denen sich immer noch größere Hallen befinden. Das Publikum folgt roten Linien durch Treppenhäuser auf die Bühne, in einen Aufzug durch Lager- und Proberäume. Die Gesichtsmasken müssen während der gesamten Aufführung getragen werden. Das verstärkt die surreale Stimmung.
Lagebericht 3. Schlechte Nachrichten. Zwei von unseren Gefährten sind vor 48 Stunden zur Erkundung des Unterdecks der Station aufgebrochen und bislang nicht zurückgekehrt. Ich befürchte das Schlimmste.
Auch das Publikum bricht auf zu den Unterdecks. Alle nehmen Platz. Plötzlich bewegt sich der Boden. Die Bühne senkt sich in die Tiefe. Ein Astronaut beobachtet das Publikum von oben und erzählt von seinen weiteren Forschungen. Die Texte sind eher nüchtern. Der Titel »Bericht« über eine unbekannte Raumstation trifft zu. J.G. Ballard hat keine Szenen geschrieben, sondern Logbucheinträge. Regisseurin Katharina Kreuzhage findet dazu opulente Bilder. Ein Astronaut krabbelt durch die Bühnenmaschinerie über dem Zuschauersaal, Scheinwerfer fliegen plötzlich in die Luft, Videos deuten unendlich sich reproduzierende Räume an. Und am Schluss steht das Publikum auf der Bühne hinter dem eisernen Vorhang, der sich öffnet. Die Astronauten gehen durchs Parkett und zünden Lichter an. Sie haben aufgehört, die fremde Raumstation verstehen zu wollen. Die Männer glauben, dass sie kein Ende hat, dass sie alles umfasst, den gesamten Kosmos. Am Ende suchen sie nicht mehr nach ihren Gefährten, sondern geben sich einem Ritual hin, einem seltsamen Gottesdienst. Gerade 40 Minuten dauert die eindrucksvolle Aufführung, die fragt, ob der Mensch irgendetwas im Griff hat oder sich das nur einbildet, während er durch eine Welt taumelt, die er nicht ansatzweise begreift.
Ein Theatererlebnis in Paderborn, passend zur Corona-Verunsicherung. Das war ein Beitrag von Stefan Keim. Notstandsbefugnisse, mehr staatliche Kontrolle und Freiheitsbeschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger. Die Corona-Krise hat weltweit zu politischen Ausnahmesituationen geführt. Und eine Reihe von Nobelpreisträgern und Organisationen sehen darin eine Gefahr für die Demokratie. Die Covid-19-Krise ist ein alarmierender Weckruf und eine dringende Warnung, dass die von uns wertgeschätzten Freiheiten in Gefahr sind, so schrieben sie in einem offenen Brief. Viele sehen in der Corona-Krise auch eine Art Brennglas, das die Probleme unserer Gesellschaft klar erkennbar werden lässt. Testfall Corona, wie geht es unserer Demokratie? Unter diesem Motto hat Bundespräsident Steinmeier heute zu einer Diskussion geladen. Christiane Habermals berichtet.
Eine wirkliche Diskussion kam eher nicht zustande im Corona-bedingt lückigen Stuhlkreis der Diskutanten im Schloss Bellevue. Eher ein Nacheinander-Einwerfen von Beobachtungen, Gedanken und Analysen zu der Frage, was diese Corona-Zeit der Einschränkungen mit unserer Demokratie gemacht hat. Hat der Lockdown die Solidarität eher gestärkt? Oder hat der Verteilungskampf um die Staatshilfen, Egoismen und Versorgungsmentalität doch wieder zum Vorschein kommen lassen? Und wer wird den Preis zahlen für die Milliarden, die jetzt ausgegeben werden? Für den Soziologen Heinz Bude fängt die große Bewährungsprobe für die Demokratie jedenfalls jetzt erst an.
Lockdown war ein heroischer Akt. Da haben alle applaudiert, sich selber applaudiert. War auch toll. Jetzt wird es interessant, können wir den Kredit, den wir uns selber geben, wirklich unterschreiben? Das ist die Situation und wir haben eine Unruhe in der Bevölkerung über diese Frage von verschiedenen Gruppen, die sich plötzlich verstehen über diese Frage, naja, da werden wir doch ganz schön alleine gelassen im Augenblick.
Deutschland im Zeichen von Corona. Eine Gesellschaft im Ausnahmezustand, die vieles zutage gefördert hat, an Gutem wie an Schlechtem. Für Gastgeber und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Krise gezeigt, dass unsere Demokratie durchaus in der Lage ist, auf existenzielle Bedrohungen zu reagieren.
Und zwar schnell, entschieden und auch kraftvoll. Wir sind gemeinsam in der Lage, in kürzester Zeit umzusteuern, auch gewohnte Pfade zu verlassen und auch unter Ungewissheitsbedingungen zu entscheiden, notfalls Irrtümer einzuräumen und zu korrigieren.
Beispiel Umweltzerstörung und Klimawandel. Doch wird die Gesellschaft auch dann reagieren, wenn die Katastrophe erst die kommende Generation mit voller Wucht treffen wird? Das werde sich jetzt erweisen müssen, so Steinmeier. Und er wagt die Zwischenbilanz. Zwar sei die Gefahr autoritärer Tendenzen in Europa nicht gebannt, doch durch die Corona-Krise habe das Autoritäre seine Faszination eingebüßt. Bevölkerung und handelnde Politiker seien einander wieder näher gekommen.
Ob das Vertrauen nach der Krise anhält, das wird auch davon abhängen, wie offen und wie einsehbar der politische Raum tatsächlich bleibt.
Und auch davon, dass es gelinge, im Bewusstsein der Bevölkerung wachzuhalten, dass die Corona-Maßnahmen gemeinsam beschlossen und gerechtfertigt wurden, also kein Akt der Unfreiheit, sondern der Freiheit sein, betonte der Philosoph und Demokratietheoretiker Rainer Forst.
Es kommt aber darauf an, dass diese Rechtfertigung als eine kollektiv geteilte und damit auch die politischen Maßnahmen als kollektiv Verantwortete verstanden werden und die Menschen sich nicht in den Hausarrest und endlich wieder Freimodus hineinbegeben, weil sie dann alles, was passiert, an den Staat abtreten. Und das kann bei den hohen Folgekosten, die noch zu bewältigen sein werden, problematisch werden.
Es waren vor allem die sehr unterschiedlichen, zum Teil auch persönlichen Blicke, die den Gewinn dieser Runde ausmachten. Etwa, wenn Journalistin Elisabeth von Tadden sich Sorgen macht, was die Corona-Krise für soziale Folgen mit sich bringt. Nicht nur, weil sie im Bildungsbereich Ungleichheiten noch verstärkt, sondern auch, weil Berührungen und menschliche Nähe auf einmal mit Angst besetzt sind. Was wird aus unserer Demokratie, wenn wir Fremden nicht mehr mit Neugier, sondern mit Skepsis begegnen, fragt sie. Und Herta Müller, die in Rumänien zur Zeit Ceausescus geborene Schriftstellerin, äußerte ihr Unverständnis darüber, dass manche sich durch die Gesundheitsauflagen des Staates an die autoritären Gängeleien des DDR-Staates erinnert sahen. Gerade im Umgang mit Katastrophen zeige sich der große Unterschied zwischen Diktatur und Freiheit. Während der Tschernobyl-Katastrophe seien die Menschen betrogen worden und hätten sich so der Gefahr wissentlich ausgesetzt.
Demokratie ist, dass wir informiert werden und dass wir immer wissen, was passiert und dass ich das auch glauben kann. Und ich glaube das, weil ich habe keinen Grund daran zu zweifeln. Und die Verschwörungsreden, Erzählungen, das ist alles, hat alles mit der Realität nichts zu tun. Und es irritiert mich, dass man das, was Gott sei Dank nicht so ist, dass man das erfindet, um etwas in Frage zu stellen, was wir Gott sei Dank haben.
Christiane Habermals berichtete über eine Diskussionsrunde von Bundespräsident Steinmeier zu Corona und der Demokratie. Und in den Kulturmeldungen mit Henning Hubert, da geht es jetzt um Wirbel in der Messestadt Frankfurt.
Frankfurter Buchmesse und Musikmesse fusionieren nun doch nicht. Es soll aber eine enge Kooperation geben ab übernächstem Herbst. Eine Vereinigung mit Messen aus dem Bereich Games oder der Musikmesse finde jedoch nicht statt, schreibt die Buchmesse in einer Pressemitteilung. Damit weist sie einen Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom Samstag zurück, der von einem großen Kreativfestival zu lesen war. Klar ist heute allerdings, die Musikmesse wird im kommenden Jahr parallel zu den beiden Publikumstagen der Buchmesse stattfinden, ebenfalls auf dem Messegelände. Die Musikmesse am Main gilt als Europas größte Fachmesse der Musikwirtschaft. Die Frankfurter Buchmesse wiederum schließt künftig Konferenzformate nicht aus, die, Zitat, den Austausch mit den benachbarten Kreativbranchen fördern. Die Frankfurter Grünen befürchten nun künftig in Leipzig die Literaten und in Frankfurt einen Teller bunter Knete. Er schrieb als Journalist, Schriftsteller und Wissenschaftler und die Süddeutsche Zeitung nennt ihn in ihrem Nachruf bewundernd Universalfeuilletonist. Dieter E. Zimmer war in seinem langen Berufsleben Zeitredakteur und deren Feuilletonchef, Herausgeber der deutschen Gesamtausgabe der Schriften Wladimir Nabokovs, Übersetzer von James Joyce, Theodor Wolff Preisträger und Intelligenzforscher. Marcel Reich-Ranitzky lobte Dieter E. Zimmer so: Wir verdanken ihm mehr als den meisten deutschen Lyrikern und Romanciers unserer Tage. Oft, wie in der Zeit, wurde seine knappe und klare Sprache gefeiert. Die Sprache hielt Dieter E. Zimmer immer für schuldlos und nicht für das richtige Werkzeug, um die Verhältnisse zu ändern, etwa den Sexismus in der Gesellschaft. Zimmer starb laut Süddeutscher vergangene Woche 85-jährig in Berlin. Der Deutsche Musikrat kritisiert das vom Land Berlin erlassene und wieder verschärfte Singverbot, das in geschlossenen Räumen wegen der Corona-Pandemie gilt. Generalsekretär Höppner sagte, Singen ist elementar für die Kulturnation Deutschland und unter Wahrung der Hygienevorschriften sehr wohl in geschlossenen Räumen möglich. Laut neuer Berliner Senatsverordnung vom Freitag ist das Singen bis 24. Oktober verboten, egal wie groß Raum und Gruppe sind. Für den Musikrat ist das unverhältnismäßig und offenbare ein erschreckendes Kulturverständnis. Er fordert von der Bundesregierung einen Pandemierat, der mit dem RKI zusammenarbeitet. Heute protestierten auch RIAS Kammerchor und Rundfunkchor Berlin mit Videoproben unter dem Motto »Zum Singen berufen, zum Schweigen verurteilt« und mehr dazu heute Abend im DLF-Musikjournal ab 20.10 Uhr.
Ja, und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die Verabschiedung des Konjunkturpakets. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.